Rechtsanwalt Laughlin ließ sich Zeit, bevor er dem jungen Mädchen die nächste Frage stellte. Beinahe hätte er Mitleid mit ihr gehabt, wie sie da saß, den Kopf gesenkt, ein Häufchen Elend. Aber das mit dem Mitleid war so eine Sache, wenn man von einem Millionär dafür bezahlt wurde, seinen Sohn vor der Verurteilung wegen Vergewaltigung zu bewahren. Und so holte Laughlin zum nächsten entscheidenden Schlag aus. »Sagen Sie, Marsha, Sie brauchen eine Brille oder Kontaktlinsen, nicht wahr?« Er lächelte dünn und beobachtete das Mädchen mit Argusaugen. Marsha nickte. »Sie sind weitsichtig, stimmt's?« Wieder ein Nicken. Laughlin blätterte in seinen Unterlagen und tat so, als wüsste er nicht längst die Antwort auf seine nächste Frage. »Wie viele Dioptrien, Marsha?« Das Mädchen nuschelte etwas Unverständliches und Laughlin hakte nach. Leise kam die Antwort und der Rechtsanwalt drehte sich triumphierend um. 2,0. Mit Verlaub, Marsha, aber wie wollen Sie in der Dunkelheit die Gesichtszüge des Mannes so genau erkannt haben? Nach Ihrer Aussage war Ihre Brille runtergefallen und so nah, wie der Täter an Sie herangekommen sein muss, können Sie nichts klar erkennen. Sie sind so weitsichtig, dass Sie ohne Brille Ihre Füße nicht sehen können. Dann fügte er leise und einfühlsam hinzu, dass er ihr selbstverständlich glaube, dass sie überfallen worden war, das arme Ding, aber eben nicht von seinem Mandanten. Was Recht war, musste Recht bleiben. Es war ein geschickter Schachzug von dem Rechtsanwalt, denn hätte er dem Mädchen weiter so zugesetzt wie eben, hätte er die Geschworenen gegen seinen Mandanten aufgebracht. Laughlin verzichtete auf weitere Fragen. Er wusste, dass er gewonnen hatte. Hier ging es nicht um einen Freispruch erster Klasse. Dafür hatte Papis Söhnchen schon zu viel auf dem Kerbholz. Aber es galt immer noch der Spruch, im Zweifel für den Angeklagten. Und obwohl Wayne Bolton seinem Verteidiger gegenüber zugegeben hatte, dass er sich das Mädchen mal ein bisschen vorgeknöpft hatte, wie er es ausdrückte, ging er als freier Mann aus dem Gerichtssaal.
Ruhe! Ruhe in die Gerichtssaal!
Ich bin Joe Walker, aber viele kennen mich auch unter dem Namen Kommissar X. Keine Ahnung, warum ich bei dem Prozess im Zuschauerraum saß, den ich eben geschildert habe, aber ich war froh, wieder auf der Straße zu sein. Im Gegensatz zu der miesen Luft und dem Brechreiz, den das freche Grinsen von Wayne Bolton in mir auslöste, war das Klima im New Yorker Hauptverkehr der reinste Jungbrunnen für mich. Ich atmete tief eine Portion guten amerikanischen Kohlenmonoxids ein, während ich zurück in mein Büro ging. Das New York der 60er war nicht viel weniger hektisch als heute. Ich drängte mich durch Menschenmassen hindurch, die in ihren Mittagspausen versuchten, ein paar Einkäufe zu erledigen, um sie nicht abends machen zu müssen, wo es noch voller war. Merkwürdig. Den Begriff langsam kennt man in New York nicht. Selbst die Leute, die sich nur einen Hotdog gekauft hatten, hasteten im Eiltempo wieder zurück in ihre Bürotürme. Ich erreichte meinen Wagen, den ich ein paar Straßen vom Gerichtsgebäude entfernt geparkt hatte, und fuhr in mein Büro. Kaum angekommen, klingelte auch schon das Telefon. Joe Walker?
Sind Sie der Privatdetektiv Joe Walker?
Richtig. Und Sie sind Miss...
Tut mir leid, aber ich kann Ihnen meinen Namen nicht nennen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Bitte, ich brauche Ihre Hilfe.
Liebe Miss Unbekannt, bei allem Verständnis, aber es ist mein Job, Sachverhalte aufzuklären und ans Tageslicht zu bringen. Diese Art von Geheimniskrämerei ist nicht meine Abteilung. Wenn Sie mir schon nicht genug trauen, um mir Ihren Namen zu nennen, sehe ich keine Möglichkeit der Zusammenarbeit. Vielleicht wenden Sie sich einfach an einen anderen Privatdetektiv. Die Stadt ist voll davon.
Aber keiner hat so einen guten Ruf wie Sie. Können wir uns nicht wenigstens treffen, Mr. Walker? Danach können Sie sich immer noch entscheiden, meinen Auftrag nicht anzunehmen.
Okay. Wann und wo?
In einer Stunde, in der Cafeteria von Macy's.
Und wie erkenne ich Sie?
Ich werde Sie erkennen. Ich habe ein Bild von Ihnen in der Zeitung gesehen.
Ich zuckte mit den Schultern. Eigentlich fand ich so ein Versteckspiel ziemlich kindisch. Aber da ich an dem Tag noch nichts gegessen hatte, entschloss ich mich, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Ich fuhr sofort zum Kaufhaus Macy's, marschierte in die Cafeteria und aß erst einmal in Ruhe zu Mittag. Danach blätterte ich ein paar Zeitungen durch. Ich überflog den Sportteil und blieb dann bei den Lokalnachrichten hängen. Der Panther aus der Bronx hatte letzte Nacht offenbar wieder zugeschlagen. Wer auch immer hinter der Maske dieses unheimlichen Killers stecken mochte, er verstand sein grausiges Handwerk. Der junge Mann, dessen Leiche man aus dem Hudson gefischt hatte, trug das Markenzeichen des Panthers. Er war das 12. Opfer des Killers und der Panther war erst seit einem halben Jahr aktiv. Mein Freund Tom Rowland vom FBI war an dem Fall dran und kam keinen Schritt weiter. Der Panther verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war. Und nur einmal hatte ein Zeuge ihn schemenhaft gesehen. Meine Gedanken wurden unterbrochen, als sie neben mir stehen blieb und mich fragte, ob ich Joe Walker sei. Ich schätzte sie auf 35 Jahre. Ihre Stimme war angenehm dunkel und rauchig und alles an ihr war Geld. Viel Geld. Das Parfum, das maßgeschneiderte Kostüm, die dunkle Designerbrille, alles war teuer. Die Lady war reich, sogar nach den Maßstäben von Manhattan. Und da heißt reich, dass man mindestens 3 bis 5 Millionen Dollar im Jahr einnimmt. Alles darunter gilt für gewisse Leute als Geldpöbel oder Sozialfall für Fortgeschrittene. Gut, sie war reich, so viel stand fest. Und sie war ziemlich verstört. Auch das stand für mich schnell fest. Sie setzte sich und schenkte mir ein erschöpftes Lächeln, ohne jedoch die dunkle Brille abzunehmen. Ich fragte sie, ob sie etwas trinken wollte und bestellte dann den gewünschten Tee. 6 Minuten gezogen. Ich schüttelte mich innerlich. Was für ein Gebräu sollte das wohl werden? Nun, mir konnte es egal sein. Als sie mit leicht zitternden Fingern eine Zigarette aus der Schachtel fischte, gab ich ihr Feuer. Und ließ das Feuerzeug danach mit einem Klicken wieder zuschnappen. Sie zuckte zusammen. Ich lehnte mich zurück und fragte, na schön, wer will sie umbringen? Natürlich, ich brauche ihr wohl nicht zu erwähnen, dass sie es abstritt, doch sie war ziemlich aufgelöst und rauchte hektisch. Alles an ihr schien zu vibrieren und ich war schon zu lange Privatdetektiv, um die Zeichen nicht richtig zu deuten. Nein, bestätigte sie nochmal, niemand würde ihr etwas antun wollen. Ich begann ungeduldig zu werden und beugte mich zu ihr rüber. Hören Sie, wer auch immer Sie sind, Sie müssen Vertrauen zu mir haben, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Und dass Sie Hilfe brauchen, sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Sie sind ein Nervenbündel und zucken beim kleinsten Geräusch zusammen. Sie senkte den Kopf und nahm endlich die dunkle Brille ab. Wahrscheinlich hatte sie wunderschöne Augen, aber das war an diesem Tag nicht zu erkennen, denn die Lider waren vom Weinen geschwollen und ihre Gesichtszüge wirkten abgespannt und erschöpft. Wahrscheinlich hatte sie in den letzten Nächten nicht allzu viel geschlafen. Diese Frau machte auf mich den Eindruck, als könnte sich mit ihrem Problem mein ganzes Polizeirevier beschäftigen. Und ein Heer von Psychoanalytikern noch dazu. Dann setzte sie sich plötzlich kerzengerade hin und erklärte mir, dass es eigentlich gar nicht um sie ginge, sondern um ihren Sohn. Ich fürchte, dass er ermordet werden soll, sagte sie leise. Ich wartete, doch sie schwieg und nippte nur an ihrem Tee. Wie kommen Sie darauf? Bekommen Sie anonyme Anrufe? Irgendwelche Drohbriefe? Ich meine, warum glauben Sie, dass jemand versucht, Ihren Sohn umzubringen? Die Frau atmete tief durch und sah mich dann direkt an, als sie antwortete, sie habe die Befürchtung, dass er in ein Verbrechen verwickelt sei. Das liegt nahe. Warum sollte man ihn sonst ermorden wollen? Gut, gut, ich gebe zu, ich neige manchmal zum Zynismus, aber solche Gespräche, bei denen ich meinem Gegenüber jede winzige Info aus der Nase ziehen muss, strengen mich an. Ich kann nichts dafür. Ich mag noch nicht einmal Quizshows im Fernsehen, aber wenn jemand live mit mir Ratespielchen veranstaltet, beginne ich sofort, mich zu langweilen. Sie schwieg wieder und ich seufzte innerlich. Na schön, dann also eine Runde Quiz. Okay, lassen Sie mich raten. Er bessert sein Taschengeld auf, indem er an seiner Schule mit LSD, Koks und Heroin dealt. Richtig. Ich wusste nicht, was sie daran lustig fand, aber jedenfalls lächelte sie. Das erste Mal, seit sie gekommen war. Sie schüttelte energisch den Kopf und erklärte mir dann, dass ihr Sohn so etwas nie tun würde. Ich verzichtete auf den Hinweis, dass das die meisten Eltern der Drogendealer behaupteten. Nein, wiederholte sie. Ihr Mann würde Brad vermutlich windelweich schlagen, wenn er ihn bei so etwas erwischen würde. Na prima, nun wusste ich zumindest schon mal, dass der Junge Brad hieß. Und dass sein Vater ihn beim Dealen noch nicht erwischt hatte, wenn der Bengel tatsächlich dealte. Was ist es dann? Was kann Brad getan haben, dass ihn jemand umbringen will? Die Frau wand sich, seufzte tief und sagte dann leise, dass Brad unter dem Verdacht stünde, ein Mädchen vergewaltigt zu haben. Sie schien sich zu schämen, denn sie setzte nun, nachdem die Wahrheit raus war, sofort wieder ihre dunkle Brille auf. Kennen Sie das? Sie bekommen eine Information, irgendeine. Und Sie haben irgendwie das Gefühl, dass an dieser Info ein Rattenschwanz hängt. Genau dieses Gefühl hatte ich, als die Lady mir das erzählte. Das Gefühl, als hätte sie, ohne es zu wissen, eine Lawine losgetreten. Und ich würde in nächster Zeit damit beschäftigt sein, zu gucken, wen sie unter sich begräbt und die Leute freizuschaufeln.